HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der Wahnsinn eines Rassisten. Das Hassverbrechen von Hanau.
Nach Zeugenhinweisen auf das Fluchtfahrzeug stürmen dann SEK-Beamte in der vergangenen Nacht ein Reihenhaus in Hanau. Sie finden zwei Leichen, die des mutmaßlichen Täters, ein 43-jähriger Deutscher, und die seiner 72-jährigen Mutter. Über die Hintergründe ist noch relativ wenig bekannt. Frank Angermund fasst die Ereignisse seit gestern Abend für uns zusammen.
Fassungslosigkeit herrscht in Hanau. 11 Tote hat es in der letzten Nacht gegeben. Laut dem hessischen Innenministerium hat ein 43-jähriger Mann zunächst auf Gäste einer Shisha-Bar in der Innenstadt geschossen. Dann fuhr er in den nahegelegenen Stadtteil Kesselstadt. Dort schoss er auf ein Auto und auf die Gäste eines Kiosks, erzählt Betreiber Kemal Kocak.
Wo ich hingefahren bin, ist die Polizei auch gekommen mit mir rein. Die waren ja auch unter Schock. Blutbad war da. 10 Menschen angeschossen, 3, 4 waren tot. Alle haben geschrien, ein Mädchen war da, die war schwanger, die war auch im Bad drin. Die hat sich rausgerettet, ich weiß nicht wie. Waren insgesamt 6 Menschen tot. Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot.
Insgesamt werden 9 Menschen erschossen, einer schwer und weitere leicht verletzt. Spezialkräfte der Polizei stürmen später die Wohnung des mutmaßlichen Täters, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth.
Bei der Betretung und Durchsuchung der Wohnanschrift durch das Spezialeinsatzkommando wurden 2 weitere Personen tot aufgefunden. Hierbei handelt es sich um die 72-jährige Mutter und den vermeintlichen Täter selbst. Beide wiesen Schussverletzungen auf, die Tatwaffe wurde bei dem vermeintlichen Täter gefunden.
Die Zahl der Toten liegt damit schließlich bei 11. Die meisten Opfer sind jung und haben einen Migrationshintergrund. Bei dem Täter handelt es sich um einen 43-jährigen Hanauer. Er verfügt über eine Waffenbesitzkarte. In zahlreichen Internetvideos hat er versucht, krude Verschwörungstheorien zu verbreiten. Nochmal Hessens Innenminister Beuth.
Erste Auswerteergebnisse der Homepage des vermeintlichen Täters deuten auf ein fremdenfeindliches Motiv hin.
Doch weder dem Verfassungsschutz noch der Polizei ist der mutmaßliche Täter bekannt gewesen. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier zeigt sich in Hanau bestürzt.
Das verändert alles. Nicht nur für diese Stadt, sondern auch für unser Land. Wir sind erschüttert. Wir stehen fassungslos vor dem, was dort passiert ist.
Der hessische Ministerpräsident spricht auch die zahlreichen Menschen in Hanau an, die einen Migrationshintergrund haben.
Ich weiß, dass die jetzt Angst haben. Ich möchte Ihnen sagen, ich verstehe das. Aber umso mehr gilt, dass wir alles tun, alles, was wir können, um gegen Rassismus, gegen Hetze und Hass anzutreten.
Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe übernimmt die Ermittlungen. Am Abend werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundesinnenminister Horst Seehofer und Justizministerin Christine Lamprecht zu einer Mahnwache auf dem Hanauer Marktplatz erwartet. Die Menschen in Hanau können die Tat immer noch nicht begreifen.
So was passiert in Hanau, ausgerechnet in Hanau. Das ist nicht normal.
Ist es schlimm?
Fassungslos bin ich. Kann ich gar nicht sagen. Also ich kann dazu gar nichts sagen. Ja, dass direkt vor der Haustür sowas passiert.
Ohne Worte.
Anschließend tötet der Mann sich selbst und auch seine Mutter. Mit Oliver Günther aus der Inforedaktion habe ich am Nachmittag darüber gesprochen. 9 Tote, alle Opfer mit Migrationshintergrund. Das ist offenbar kein Zufall. Der Generalbundesanwalt Peter Frank, der mit seiner Behörde die Ermittlungen übernommen hat, sieht hinter der Tat eine rassistische Gesinnung. Was weiß man bislang über die Motive des Täters?
Also man weiß auch nach wenigen Stunden schon einiges, weil der Täter nicht nur Videos, sondern auch ein mehrseitiges Manifest hinterlassen hat, in dem er seine Welt sich erklärt. Und das ist eine ziemlich krude Mischung aus Verschwörungstheorien, aus Verfolgungswahn. Er fühlt sich zum Beispiel überwacht von einem Geheimdienst, der Gedanken lesen kann. Und nicht nur das, dieser Geheimdienst kann Menschen auch aus seiner Sicht fernsteuern. Dazu kommt knallharter Rassismus. Der Autor des Manifests ist zum Beispiel der Meinung, dass ganze Völker, Zitat, komplett vernichtet werden müssen, zumal diese Völker auch nicht auf ihre Vermehrung verzichten würden. Und sein eigenes, das deutsche Volk, das steht für ihn für das Schönste und Beste, was diese Welt zu bieten hat. In diesem Manifest geht es allerdings auch um ganz persönliche Probleme, zum Beispiel mit Frauen. Auch hier macht er aber diesen ominösen Geheimdienst verantwortlich, dass er also entsprechend Zuneigung zu Frauen, dass das nicht erwidert wurde. Allerdings, das alles mag ziemlich krude klingen, das Manifest ist alles andere als wirr runtergeschrieben, das ist durchaus strukturiert und man hat schon den Eindruck, hier hat sich jemand über viele Jahre ein Weltbild zusammengebaut, das sehr, sehr stabil ist.
Was ich will natürlich jetzt fragen, ist der Täter den Sicherheitsbehörden bekannt gewesen?
Klares Nein. Also weder der Verfassungsschutz, der sich ja um Rechtsextremisten kümmern soll, hatte den Mann offensichtlich auf dem Schirm. Auch bei der Polizei war er offensichtlich nicht bekannt, zumindest im Zusammenhang mit Straftaten. Ganz im Gegenteil, der Täter war ja offenbar Sportschütze, hat auch legal Waffen oder eine Waffe besessen. Und das ist ja nur möglich, wenn ein solcher Waffenbesitz als unbedenklich gilt. Also sprich, als Risiko wurde dieser Mann seitens der Sicherheitsbehörden überhaupt nicht gesehen, offenbar.
Oliver, 2006 der NSU-Mord in Kassel, im vergangenen Sommer der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke, jetzt die Tat von Hanau. Ist das Ganze Zufall oder gibt es da eine Verbindung zwischen diesen Taten? Kann man die herstellen?
Also ich würde sagen, die kann man Stand jetzt noch nicht herstellen. Das sieht doch alles nach ziemlichem Zufall aus, zumal es sehr unterschiedliche Taten sind. Also der NSU-Mord zum Beispiel oder der Mord auch an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Das waren über viele Jahre radikalisierte Täter, die aber vorher öffentlich aufgetreten sind, die auf Demonstrationen zum Beispiel waren, die vernetzt waren, die Mitglieder in rechten Strukturen waren, zum Beispiel in Organisationen wie Blood and Honor. Und hier kommt jemand scheinbar aus dem Nichts. Der ist vorher nicht auffällig gewesen als Rechtsextremist oder als Rassist. Er hat sich nicht geäußert. Er ist scheinbar auch nicht vernetzt mit anderen Leuten. Zumindest haben wir da bislang keine Erkenntnisse für. Da hat sich wirklich offensichtlich über viele Jahre einer ein Weltbild zusammen argumentiert, das jetzt in Form dieses Manifest ist jetzt offensichtlich so diese Form, die diese Tat irgendwie als logisch erscheinen lassen soll. Aber das ist nicht vergleichbar mit den Taten Lübcke oder auch NSU.
Der Anschlag von Hanau wird ja auch verglichen mit den Terrormorden im neuseeländischen Christchurch und dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle. In beiden Fällen hat das Internet eine recht große Rolle gespielt, sowohl bei der Radikalisierung der Täter wie bei der Tat selbst. Die Täter haben ihren Anschlag live übertragen. Ist der Bezug da gerechtfertigt?
Also es gibt Elemente, die tatsächlich an Halle und an Christchurch erinnern. Die Videos, das Manifest zum Beispiel. Es gibt auch einen anderen berühmten Fall, Anders Breivik, der norwegische Terrorist, der im Jahr 2011 77 Menschen getötet hat, hauptsächlich Jugendliche in einem Zeltlager. Der hat ja auch so ein Manifest hinterlassen. Allerdings, es gibt bei dem Täter von Hanau im Unterschied zu Halle und Christchurch keine Hinweise auf diese inzwischen übliche Radikalisierung im Netz, auf einschlägigen Foren zum Beispiel, wo Täter sozusagen immer weiter in Richtung rechts getrieben werden, sich treiben lassen, bis hin, dass die Taten live übertragen dann im Netz. Das hat der Täter von Hanau ja nicht gemacht. Was auch fehlt im Fall Hanau, ist die Verwendung so typisch rechter Termini, wie zum Beispiel der große Austausch oder ähnliches. Aber wir stehen da jetzt erst am Anfang. Da sind viele Fragen offen, muss man sagen. Wie hat sich der Täter von Hanau radikalisiert? Mit wem hatte er Kontakt? Ist er wirklich ein Einzeltäter? Wie ist das alles in seinem Hirn entstanden? Das ist jetzt Teil der weiteren Recherche. Was man aber jetzt schon festhalten kann, die Sicherheitsbehörden stellt diese neue Form von Täter aus dem scheinbaren Nichts, aus den Tiefen des Netzes, sicher vor ganz neue Herausforderungen.
Nicht nur in Hessen und Hanau sind die Menschen natürlich schockiert über diese Tat von gestern Abend, auch bundesweit. Barbara Kostolnik mit den Reaktionen aus Berlin.
Erschütterung und Fassungslosigkeit ziehen sich quer durch das politische Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte einen lang geplanten Termin in Halle ab und trat mit ernster Miene in Berlin vor die Presse.
Heute ist ein überaus trauriger Tag für unser Land. Der tiefe Schmerz über den gewaltsamen Tod so vieler Mitbürger, den die Menschen in Hanau empfinden, den empfinde ich und den empfinden Menschen in ganz Deutschland. Ich denke jetzt vor allem an die Familien und Freunde der Ermordeten. Niemand kann von uns ermessen, welches Leid der Täter über sie gebracht hat.
Der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger Mann, hat in der Nacht 10 Menschen erschossen. Nach ersten Ermittlungen handelte er auch aus rassistischen und fremdenfeindlichen Motiven. Die Bundeskanzlerin fand dafür klare Worte.
Rassismus ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift. Und dieses Gift existiert in unserer Gesellschaft und es ist Schuld an schon viel zu vielen Verbrechen.
Die Morde von Hanau sind, wenn sich die Ermittlungen erhärten sollten, nach dem Anschlag von Halle und dem Mord an Walter Lübcke bereits der dritte rechtsextremistische Mordanschlag innerhalb eines Jahres. Auf diese Erkenntnis wies Bundesaußenminister Heiko Maas hin.
Und es ist eine schreckliche Erkenntnis. Denn sie sagt nichts anderes, als dass Rechtsterrorismus wieder zu einer Gefahr für unser Land geworden ist. Und zwar zu einer Gefahr für jeden, der hier lebt. Und da gibt es nichts zu beschönigen.
Eine häufige Sehschwäche auf dem rechten Auge hatte zuvor der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bei Polizei und Justiz konstatiert und ein entschiedeneres Vorgehen gegen Rechtsextremismus in Deutschland gefordert. Aus dem französischen Ausland meldete sich die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer zu Wort. Auch sie sprach von einem rechtsextremistischen Gift und schloss daraus:
Das bestärkt mich in meiner Haltung, dass es für die CDU immer ganz klar sein muss, im Übrigen nicht nur für die CDU, sondern für alle Parteien in Deutschland, dass es keine Zusammenarbeit mit der Partei geben darf, die zum Teil Rechtsextreme, ja, ich sage auch ganz bewusst Nazis, in ihren eigenen Reihen duldet.
Die angesprochene AfD hatte in einer ersten Stellungnahme die Morde verurteilt. Thüringens AfD-Chef Höcke twitterte: Der Wahnsinn scheint sich in diesem Land immer mehr auszubreiten. Politiker aller Parteien eint immerhin die Sorge, wie extremistische Morde in Deutschland künftig verhindert werden können. Die Bundeskanzlerin versprach jedenfalls:
Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde bis ins Letzte aufzuklären.
CSU-Chef Markus Söder twitterte, der Rechtsstaat werde sich solcher Gewalt mit aller Härte und Entschiedenheit entgegenstellen.
HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Der Wahnsinn eines Rassisten. Das Hassverbrechen von Hanau.
Der mutmaßliche Täter Tobias R. hat sich ja in der Vergangenheit immer wieder rassistisch und rechtsradikal geäußert. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Olaf Sundermeier gesprochen. Er beschäftigt sich beim RBB mit Rechtsradikalismus. Herr Sundermeier, der 43-jährige Mann in Hanau hat insgesamt 10 Menschen und sich selbst erschossen. Er hat ein Manifest hinterlassen, 24 Seiten lang, mit menschenverachtendem Inhalt. Ist dieser Mann ein typischer Rechtsradikaler?
Na, was ist ein typischer Rechtsradikaler? Dieser Mann ist ein rechtsextremistischer Terrorist, hat aus eindeutig erkennbaren rassistischen Motiven gehandelt. Das kann man aus diesem Manifest, das Sie angesprochen haben, alles ganz deutlich erkennen. Die Angst vor Überfremdung, und die scheint dort durch in diesem Papier, und der Hass auf alles Nichtdeutsche hat ihn getrieben. Insofern ist das typisch. Diese Ideologie ist typisch für einen rechtsextremistischen Gewalttäter. Was sein persönliches Umfeld angeht, ist das Wesentliche, dass es hier offensichtlich mit jemandem zu tun haben, der eben aus der gesellschaftlichen Mitte kommt. Und das ist die neue Qualität der Bedrohung, die wir haben. Das heißt, rechtsmotivierte Gewalttäter, Rechtsextremisten sind nicht mehr in der einfachen Vorstellung irgendwelche Neonazis, die in Brandenburg an der Bushaltestelle sitzen, sondern diese Gefahr, und damit meine ich die größte Bedrohung, der unserer Demokratie aktuell ausgesetzt ist, kommt aus der Mitte der Gesellschaft.
Gibt es denn einen Teil der rechtsradikalen Szene, die immer wieder, ich sage jetzt mal, sogenannte einsame Wölfe produzieren, die sich dann quasi inspirieren lassen, oder sind das letztendlich auch einfach nur Teile eines Netzwerks?
Natürlich lassen sie sich inspirieren. Dieses Manifest hat ganz klar auch Analogien zu anderen Manifesten, die wir kennen, zum Beispiel aus dem Terroranschlag in Neuseeland, aus Christchurch. Auch erinnert einiges an den Terroranschlag in Halle. Das Wesentliche ist aber, Menschen sind soziale Wesen. Und auch dieser mutmaßliche Terrorist hatte Kontakt. Er schreibt von Gesprächen mit Arbeitskollegen aus der Bank, mit der er geschrieben hat. Er hat eine Familie, er hat Umfeld, er hat Nachbarn. Niemand, er radikalisiert sich. Und wenn das Internet noch so eine treibende Kraft für Radikalisierung ist, im komplett luftleeren Raum. Auch dieser Mensch hatte soziale Kontakte, hat sich im Laufe von mehreren Jahren offensichtlich radikalisiert. Und das muss Menschen aufgefallen sein. Da ist es insofern nicht nur eine reine Aufgabe der Sicherheitsbehörden, der Polizei und des Verfassungsschutzes, sich mit diesen Rechtsextremisten auseinanderzusetzen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Bleiben wir noch so ein bisschen bei diesem Stichwort Netzwerk. Die in der letzten Woche ausgehobene mutmaßlich rechtsradikale Terrorzelle hat in Teilen damit auch gedroht oder auch geprahlt, sie könne 2500 Menschen mobilisieren, ganz kurzfristig. Wie realistisch sind denn solche Szenarien?
Wir haben es mit einer Mischszene zu tun, die seit mehreren Jahren sich an verschiedenen Orten in Deutschland immer wieder auch auf der Straße zeigt. Ich denke an die Hooligans gegen Salafisten, die 2014 schon versucht haben, die Kölner Innenstadt in Schutt und Asche zu legen. Ich denke an Pegida, an andere Großdemonstrationen. Wir haben nachweislich des Verfassungsschutzes über 12.000 gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland. Und inwieweit die sich spontan von heute auf morgen als eine Art Untergrundarmee, das ist ja das, was da immer so durchscheint, organisieren können, das bezweifle ich sehr stark. Die eigentliche Gefahr geht aber genau von solchen Männern aus, wie den mutmaßlichen Terroristen aus Hanau, die quasi aus dem Nichts
zur Tat schreiten und Worte in Taten umsetzen und aus ihrer Angst vor Überfremdung einfach Menschen nicht deutschen Hintergrundes töten.
Was können die ermittelnden Behörden bzw. überhaupt der Verfassungsschutz dagegen tun? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, solche Leute früher zu fassen?
Na, erstmal müssen wir überhaupt erkennen, dass diese rechtsmotivierte Bedrohung, dass das fremdenfeindlich, rassistisch, politisch aufgeheizte Klima in Deutschland die größte Bedrohung ist, der sich unsere Demokratie stellen muss. Und diese Erkenntnis haben die Sicherheitsbehörden über viele Jahre nicht wahrhaben wollen. Die Zäsur ist ganz eindeutig der Mord an Walter Lübcke in Kassel im Juni vergangenen Jahres, wo ein Politiker, ein Unionspolitiker, ein Regierungspräsident erschossen wurde durch rechtsmotivierte Gewalttäter. Ich nenne das das RAF. Moment der deutschen Politik, weil erstmals ging es damals nicht mehr nur um Randgruppen, um kurdische Internet-Café-Besitzer, um türkischstämmige Kioskbesitzer, wie zum Beispiel die Opfer des NSU, sondern die politische Klasse selbst, und das sehen wir in Berlin ganz deutlich, ist wesentlich aufgeschreckt durch den Mord an Walter Lübcke. Und wir haben jetzt einen Paradigmenwechsel bei den Sicherheitsbehörden, der natürlich auch viel zu spät kommt.
11 Tote hat es in der vergangenen Nacht in Hanau gegeben, gestorben durch Schüsse, viele Menschen wurden verletzt. Unter den Toten ist auch der mutmaßliche Täter. Über ihn wird jetzt nach und nach immer mehr bekannt, unter anderem, dass er ein offenbar rechtsradikales Motiv hatte, dass er ein Rassist war. Über die Opfer war bislang sehr wenig bekannt. Unser Reporter Heiko Schneider hat in Hanau mit Menschen gesprochen, die Opfer gekannt haben oder sehen mussten, was der Schütze an den Tatorten angerichtet hat.
Kemal Kocak steht fassungslos vor seinem Kiosk im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. Dort herrscht Chaos. Regale sind umgekippt, das, was mal in den Regalen stand, liegt auf dem Boden. Der Laden und die benachbarte Bar waren der zweite Tatort in der vergangenen Nacht. Kocak erinnert sich.
Die haben mich angerufen, dass da irgendwas vorgefallen ist. Ich bin gleich hingefahren. Wo ich hingefahren bin, ist die Polizei auch gekommen mit mir rein. Die waren ja auch unter Schock. Die wussten ja auch nicht, was sie machen. Blutbad war da. 10 Menschen angeschossen, 3, 4 waren tot.
Kocak erzählt, die Opfer der Schüsse kannten sich fast alle. Freunde, Verwandte oder Arbeitskollegen. Junge Menschen, 17 bis 40 Jahre alt. Die meisten in Hanau geboren, alle mit Migrationshintergrund oder ausländischem Pass. Nach Angaben der türkischen Botschaft in Berlin sind 5 der Hanauer Opfer türkische Staatsbürger. Die anderen haben Wurzeln in Bosnien, Polen oder Rumänien. Fast alle hier familiär verwurzelt. Eine offizielle Liste der Polizei gibt es noch nicht, aber Kioskbetreiber Kocak zählt auf.
Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot. Von meinem besten Freund, der Sohn war drin, 20 Jahre, der ist tot. Auf den Kopf geschossen, den einen anderen Freund, sein Sohn, auch 20 Jahre.
Auch Ayhan Özkan steht in der Nähe des Tatorts, ist schockiert. Er erzählt, er sei Nachbar von einem der Opfer.
Der letzte Mensch, den man vielleicht erschießen hätte sollen. Ganz lieber Kerl, ganz Spitzenkerl, tot. Ist nicht mehr da jetzt.
Mit weiteren Opfern sei er befreundet.
Schockzustand. Ich meine, auf einmal sind die Jungs weg, ja, sind tot. Ja. Ja klar, wir sind hier aufgewachsen, wir haben jede Schulen besucht, von Grundschule bis Gesamtschule, Berufsschule. Jeder kennt jeden hier, ist ja nicht so groß Hanau.
Und so erzählen viele Menschen in Hanau, dass sie mindestens eines der Opfer kennen oder kannten. In den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram oder per WhatsApp machen Fotos die Runde, Mitleidsbekundungen. Offiziell bestätigt sind all die Namen aber noch nicht.
Nach den tödlichen Schüssen in Hanau ermittelt der Generalbundesanwalt, weil von einer terroristischen Gewalt ausgegangen wird, der mutmaßliche Täter. Ein 43-jähriger Deutscher hatte sich immer wieder rassistisch und auch rechtsradikal geäußert. Im Hessischen Landtag gab es daraufhin heute auch eine Schweigeminute für die Opfer. Zur Tat nochmal, der Bankkaufmann steigt in Hanau aus dem Auto, geht in eine Shisha-Bar und eine Sportsbar. Dort erschießt er Menschen, wird dann später zusammen mit seiner Mutter tot in seiner Wohnung gefunden. Er hat eine eigene Website veröffentlicht, ein politisch krudes Manifest, spricht zum Beispiel davon, dass Türken kein Lebensrecht hätten. Darüber habe ich am Nachmittag mit Professor Dr. Thomas Bliesinger gesprochen. Er ist der Leiter der Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover. Herr Bliesinger, nach all dem, was wir jetzt wissen, ist das Internet wie ein Bad, in dem sich Radikale so suhlen können, dass sie zu rechtsradikalen Tätern werden?
Nun, das Internet stellt sicherlich eine ganze Reihe von Foren zur Verfügung, in denen man verschiedenste Meinungen äußern kann. Das Problem ist, dass da jeder Topf einen Deckel findet. Das heißt, auch mit jeder noch so absurden Idee finde ich irgendwo auf dieser Welt jemanden, der mir zustimmt, der mir Recht gibt. Und dann bilden sich sogenannte Meinungsblasen. Das heißt, derjenige, der sich da äußert, der glaubt sich eben durch andere noch bekräftigt, bestärkt und festigt seine Meinung.
Im Moment sieht es ja danach aus, dass der Mann ein Einzeltäter war. Früher hätte er, ich sage es mal in Zeiten vor dem Internet, ja offenbar gar keine Plattform gehabt. Ist das genau der Unterschied, den wir heute haben, wo das Internet so präsent ist?
Wir haben auch früher schon Terrorakte, wir haben Amoktäter gehabt, wir haben auch Gruppierungen gehabt von Verschwörungstheoretikern oder Anhängern solcher Theorien. Gleichwohl, durch das Internet wird natürlich die Bildung solcher Gruppierungen oder die Meinungsbildung auch bei einzelnen Personen deutlich verstärkt. Es ist heute viel leichter, da entsprechende Partner zu finden, die die Meinung teilen oder mit denen man in den Austausch treten kann.
Lassen Sie uns mal ein bisschen ins Detail gehen. Gibt es denn so klassische Wege, wie eine Radikalisierung im Netz abläuft? Gibt es da mittlerweile schon Erkenntnisse?
Mittlerweile haben wir Hinweise auf bestimmte Pfade, die da beschritten werden. Ein Pfad ist zum Beispiel, dass ich mich zunächst einmal als Zugehöriger einer Gruppe empfinde, der Ungerechtigkeit geschieht oder die Diskriminierung erlebt. Und im Zuge dieser Identifikation mit dieser Gruppe brauche ich dann im Grunde genommen nur noch eine Ideologie, die mir von außen angeboten wird. Das ist dann häufig fast beliebig, welche Ideologie das sein kann, aber diese Ideologie rechtfertigt dann auch Gewalt, zum Teil auch äußerste Gewalt.
Vielleicht ist die Frage jetzt ein bisschen zu naiv, aber kann man solche Attentate mit einem solchen Schema überhaupt verhindern? Gibt es da Möglichkeiten?
Mittlerweile haben wir Möglichkeiten, es werden Algorithmen entwickelt, also technische Maßnahmen entwickelt, um solche Täter frühzeitig zu identifizieren. Das gelingt aber dann bisher noch sehr, sehr schlecht, wenn diese Personen bislang überhaupt nicht auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden waren. Wenn aber, wir haben Gott sei Dank oder in vielen Fällen allerdings, und das ist positiv, das Phänomen des sogenannten Leakings, das heißt des Ankündigens solch einer Tat im Vorfeld, und das kann man nutzen. Gelingt allerdings, wie wir gesehen haben, nicht in allen Fällen.
Müssen wir vielleicht die Anonymität im Internet einfach aufgeben?
Ob wir sie ganz aufgeben müssen, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber wir brauchen sicherlich noch mehr Maßnahmen, um auch Nutzer des Internets, denen einfach bestimmte Dinge komisch vorkommen, seltsam vorkommen, um die auch mit einer Möglichkeit zu versehen, sich mit dieser Wahrnehmung an eine Behörde oder an eine Instanz zu wenden, die das dann mal prüft.
Am Abend hat auf dem Marktplatz in Hanau eine Mahnwache begonnen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist dort, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski und viele andere. Hanna Immich ist unsere Reporterin in Hanau auf dem Marktplatz dort. Hanna, in welcher Stimmung ist denn diese Mahnwache, diese Trauerfeier verlaufen?
Ja, also sehr ruhig und friedlich tatsächlich. Es gab wirklich eine große Menschentraube, die hier auf dem Marktplatz sich gebildet hatte. Sicher 2000 Menschen mindestens. Und es ist friedlich geblieben. Das ist zumindest bisher die gute Nachricht. Langsam löst es sich hier auch schon so ein bisschen wieder auf. Die Reden sind jetzt vorbei. Und ja, es war sehr, sehr bewegend eigentlich, weil auch sehr viel applaudiert wurde bei Passagen. Zum Beispiel, als der Bürgermeister hier von Hanau gesagt hat, dass das zwar ein sehr trauriger Tag ist, aber dass die Stadt Hanau auch sehr stolz darauf ist, dass hier eben so viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten leben. Und dass nach so einer Tat erst recht das ein Zeichen sein sollte, wenn man hier zusammensteht, dass man so etwas eben nicht zulassen möchte und Rassismus und Hass gegen Menschen eben keine Zukunft habe. Da wurde hier laut applaudiert. Ähnliche Dinge hat auch Volker Bouffier, der Ministerpräsident, gesagt und auch Frank-Walter Steinmeier sagte, dass man natürlich hier viele jetzt sehr vielen großen Schmerz haben, die hier stehen auf dem Platz, aber dass sie auch spüren, dass sie nicht alleine sind. Und das war schon sehr bewegend, ja.
Was sagen denn die Menschen in Hanau zu dieser unfassbaren Tat, die sich in ihrer Stadt ereignet hat?
Da gibt es eigentlich auch sehr viel Fassungslosigkeit, Trauer. Zum Teil habe ich auch Stimmen der Wut gehört, die dann eben auch sagen, naja, das kann eigentlich nicht sein, dass so jemand, der sich so mit solchen Rassisten rassistischem Gedankengut sozusagen radikalisiert und dann einfach loszieht und Leute umbringt. Aber eben eigentlich überwiegt heute hier die Fassungslosigkeit und die Trauer, das muss man schon sagen.
Inzwischen werden ja auch immer mehr Einzelheiten über den mutmaßlichen Täter bekannt. Wie wird das denn in Hanau kommentiert?
Ja, unterschiedlich. Also ich habe auch den Eindruck, dass manche schon das Gefühl haben, er ist ein Einzeltäter gewesen. Er hat sich sozusagen zu Hause verschanzt mit seinem Internet. Andere sagen aber wieder nein. Das ist auch die Stimmung in der Gesellschaft, dass solches Gedankengut gegen eben Menschen mit Migrationshintergrund dann auch jemanden dann vielleicht ermutigen könnten, der solche Verschwörungstheorien ohnehin schon im Kopf hat und der vielleicht ohnehin schon das Gefühl hat, dass er irgendwie fremdgesteuert wird und dann eben loszieht. Ich denke, da sind die Meinungen auch sehr unterschiedlich. Ich habe hier unter anderem auch die linken Sprecherin von Hanau zufällig getroffen und die sagt eben, das ist etwas, was man jetzt auch nicht auf eine Einzeltat reduzieren kann, sondern das ist einfach auch eine Stimmung in der Gesellschaft, die sowas möglich macht, zum Beispiel. Aber ich habe natürlich nicht mit allen gesprochen.
Wie sieht es denn jetzt am Tag danach an den Tatorten in Hanau aus?
Also ich bin hier nur in der Innenstadt gewesen und da ist alles abgesperrt und es liegen in der Nähe sehr viele Blumen. Es sind sehr, sehr, sehr viele Medienvertreter da, aber auch Menschen, Bürger aus Hanau, die sich das anschauen, die da stehen und betroffen sind, zum Teil Blumen niederlegen, Kerzen anzünden. Und der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst war ja heute auch an beiden Tatorten und hat dort eben Gedenkminuten eingelegt für die Opfer. Und man spürt schon, hier ist Anteilnahme da in der Stadt.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.